Bin sehr glücklich und dankbar, dass ich heute bei euch sein darf wieder und wir beide. Heute war eigentlich nicht so ein glücklicher Ehetag. Wir haben uns welche Tomate geknatscht ohne Ende. Sie hat ständig anders gemeint wie ich und ich habe anders gemeint wie sie und am Schluss sind wir fortgefahren. Ich war so böse und haben wir gar keine gekauft. Aus Trotz bin ich einfach fortgefahren. Das passt richtig hier rein. Ganz gut. Und dann habe ich noch getrotzt und dann war Stau unterwegs und dann, es hat auch nochmal dazu gepasst zum Trotz. Und da habe ich vom Stolz den Stammbaum dazu. Dann kann man danach, er kann jedes mitnehmen. Der Stammbaum des Stolzes war mal im Rundbrief auch drin. Dann in den Tagen heute oder morgen kann man da mal, sag mal so Alben über die Kasachstan-Fahrt, wer einfach da mal was reingucken will, über 2006, 2007, 2008. Das lege ich jetzt einfach davor. Vorgenommen, die kleine Cocktail-Tomate, die sind so mühsam zu rupfen und ich muss sie holen. Und das macht mich ganz wuschelig da, bis ich die dann habe. Und jetzt wollte ich die große Rispe-Cocktail-Tomate und die hat meine Frau hat alles gesagt, die sind anders und ich habe gesagt, die sind auch und diese dickere Rispe-Cocktail-Tomate, aber sind ja keine, hat sie gesagt. Also die sind, wenn wir da 4, 5 haben, die schmecken sehr gut. Und so wollte man halt dieses ersetzen. Wir sehen also, die Zeit steht stille, Endzeit überall und es war schon immer die kleinen Reibereien, die kleinen Mühsamkeiten in der Ehe, zwischenmenschliche Beziehungen, ist schon immer alles da. Wenn der Bolko dann anruft, welche Themen, muss mir was Attraktives raussuchen, dass die Leute kommen, aber hinten nach habe ich gedacht, so attraktiv ist ja das auch gar nicht da mit der Endzeit, weil wir sind ja schon überfüttert. Aber ich habe auch gedacht, ich soll doch darüber sprechen, weil ich bin da einzigartig, ich weiß besser wie alle anderen, wie es kommt. Und dann habe ich gedacht, ich könnte es doch wahren, dass ich einfach anders mal sage, vor allen Dingen, wenn ein paar Jungen noch da sind. Aber es ist trotzdem ein schwieriges Thema. In einer Zeit, wo es uns sehr gut geht, nach dem äußeren Menschen zu begreifen, dass der innere Mensch, dem geht es nicht gut. Und das zu erleben und darüber Trauer zu haben, das ist nicht einfach. Wenn ich irgendwo vielleicht unter Nero in der Katakombe war oder in der Arena, dann weiß ich, was läuft. Aber wenn jetzt global, weltweit wir eine Katakombe geworden sind, wo eigentlich der innere Mensch getötet wird, das ist sehr schwer zu vermitteln. Wenn wir einfach spüren, es läuft was, was nicht greifbar ist, wird was verändert, wird was umfunktioniert. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, ich möchte moderner sein wie sie alle, nachdem ja alles, was bisher konservativ und alt ist, wird ja abgeschafft. Nun möchte ich in Zukunft auch der Antrag stellen, dass Eltern in Zukunft ihre Kinder nicht mehr einen Namen geben. Das ist eine Bevormundung. Das ist eine Unverschämtheit. Die Eltern sind heute sowieso gar nicht fähig dazu, Namen zu geben, weil sie überhaupt die in der Bibel wissen wir, die Menschen haben Namen gegeben, wo auch zu den Menschen gepasst haben. Heute geben wir einfach Namen, die in die Gesellschaft und die Lebenssituation oder die innen sind. Da wird gar nicht drauf geachtet. Wir müssen jetzt einen Namen geben, der soll passen zum Charakter von mir und von meiner Frau in meinem Kind. Und wir erleben ganz viele junge Menschen, die sagen einfach, ich bin mit meinem Namen nicht zufrieden. Also in Zukunft sollte man einfach das mal so sagen, wenn man schon alles abschafft, müsste man auch das abschaffen. Und müsste doch wenigstens hier mal dann modern sein. Dann Demenz, liegt der Flyer da, Jahresprogramm, was viele nicht wissen, dass die Demenz schon sehr früh anfängt. Und die Demenz, und zwar im Vorderhirn, Zentralhirn, da ist, ich muss gerade schnell nachlesen, ich habe es aufgeschrieben, da ist die Verantwortungsbewusstsein, das Mitgefühl und die Folgenabschätzung von einer Sache. Und das fängt sich sehr wenig heute mehr da. Die Leute haben da in allem Demenz. Mitgefühl, völlige Abschätzung von einer Sache. Und man hat mir gesagt, bei den Menschen, wo diese Gefühle nicht mehr da sind, Verantwortung, Mitgefühl und völlige Abschätzung, auf der primitiven Ebene können sie Verbrecher werden, auf der hohen Ebene Politiker. Und so leben wir in einer Zeit, wo wir spüren, das ist nicht nur die Zeitung, wo man die Leute hochgehen lässt, die sind ja unten mit ihrer ganzen korrupten Art. Und ob das nicht am letzten Endes dement ist, dann habe ich einen schönen Film dabei, kurz. Abends gucken wir alles im Internet, wir haben ja kein Fernsehen noch nie gehabt. Dann gucken wir jetzt im Internet so die Nachrichten, gerade so eine Nacht, das ist so kurz durch Psychopharmaka, die sexuelle Dinge wurden total verändert in der Menschheit. Und er hat angefangen zu stehlen und angefangen zu lügen. Durch und hat es nachweisen können. Und hat gegen die englische Pharmafirma gewonnen, dass er selber nachgewiesen, ohne irgendwas. War ein ganz kurzer Film. 2 Stunden. Ich habe Mom gleich runtergeladen. 2 Stunden war er weg. Wir finden nie mehr den Film. Und dieses Ehepaar, die haben dann den Prozess gewonnen gegen den Pharma-Riesen England, haben 200.000 Euro Schadensersatz bekommen. Nach 7 Jahren, wo er das Medikament angenommen hat und viele, viele Selbstmorde hinter sich hatte. Und auch was niemand weiß, dass ich will damit, wenn jemand hier ist, wo diese Mittel nehmen muss, ich möchte es nicht schlecht machen. Aber es ist nachgewiesen, dass alle Kinder, die weltweit, auch in Winnede, wo Kinder andere so ausrasten, töten, dass die alle Psychopharmaka nehmen und dass da Zusammenhänge sind. Dann war ein Kongress in Deutschland von den Psychologen, Psychotherapeuten und das habe ich auch als eine große Sache. Ich habe das nie gedacht, dass sowas mal läuft in unserem Land. Ich muss jetzt gerade schnell gucken. Ich habe was anderes mir rausgesucht. Revolutionäre neue Entdeckung. Im Abschlussartikel zum Schwerpunktthema zeigten der Gründungspräsident des Hessischen Psychotherapeutenkammer, Diplompsychologe Jürgen Hart und die Diplompsychologin Anne Springer sehr deutlich die Grenzen der Psychotherapie auf. In einer bemerkenswerten Offenheit schreiben sie: Wir haben widerstrebend lernen müssen, dass mehr Wissen mehr an Unwissenheit produziert und dass Vernunft alleine keine Sinnzusammenhänge ergeben kann, auf das wir unser Leben aufbauen, auf die wir uns in Krisen beziehen können. Das Vertrauen, die Kraft der Vernunft allein ein gutes Leben zu organisieren, ist gering geworden. Das Bedürfnis nach Geborgenheit und Halt ist unabweisbar. Ohne Sinngefüge können wir nicht leben. Deshalb haben religiöse Angebote der Seelsorge einen legitimen Ort in der Seelenbehandlung. So was hätte man vor ein paar Jahren nie gedacht, dass so Sätze mal gesagt werden. Mir wird immer mehr etwas Angst, wo auch unsere Kreise, die sich doch irgendwie unausgesprochen unwohl fühlen, tut man sich krankhaft auf Römer 8, nichts wird uns scheiden von der Liebe Gottes berufen. Und es wird gesagt in einer Art, das macht man, als wenn etwas nicht stimmt, aber wir haben ja doch Halt, es geht doch nicht schief. So aus einer falschen Unsicherheit heraus hängt man sich an das Wort Gottes. Und vorhin haben wir das schöne Lied gesungen, von der Vögel auch und alles. Und wir wissen ja, in Römer 8 steht auch der bekannte Satz, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes, sind einmal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit, dem Stolz ohne Ehrenwillen. Auch die Kreatur leidet an dieser krankhaften Ichhaftigkeit, Narzissmus unserer Zeit. Ist einfach so. Und wenn man im Internet auf die Seite geht, Narzissmus, wird man ganz interessante Sachen weltweit finden. Dass wir weltweit haben wir Sachen, die Psychologen, Psychotherapeuten, wer auch immer, wir haben die Menschen falsch erzogen, wir haben ihren Selbstwertwollten so hochgeschraubt, dass ihre Ichhaftigkeit heute so krank geworden ist dadurch, dass sie sich selbst sogar nicht mehr annehmen können. Und man merkt, dass hier die Anspruchshaltung des Menschen einfach nicht selbstlos ist, sondern man fordert ständig ein. Man fordert etwas ein und denkt gar nicht, dass auch gegeben werden sollte. Und Gott sagt, das gebiete ich euch, dass ihr euch einander liebet. Wie kann man Liebe gebieten? Lieber Gott, das geht doch nicht, das sagt dein Wort. Das erleben wir alle, man kann keine Liebe gebieten, doch Gott kann's. Er kann die Liebe einfordern, die er dir und mir gegeben hat. Die kann er einfordern. Ich gebiete ich euch, mit der Liebe, mit der ich euch geliebt habe, gebt weiter. Er wird nie sagen, das gebiete ich euch, dass ihr euch mit eurer eigenen Liebe liebt. Die ist immer egoistisch. Nie selbstlos. Aber Gott kann gebieten zu lieben, mit der Liebe, mit der wir von ihm geliebt sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wird vielleicht auch immer etwas falsch interpretiert. Mein Selbst ist ja die Liebe des Herrn Jesu geworden. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mit dieser Liebe liebe ich den Nächsten. Denn ich habe das sehr früh, bin ich daran gestrauchelt und irre und verirrt geworden. Dass ich immer Liebe wollte, das Wort erfüllen wollte, auch als Ungläubiger schon. Und habe gemerkt, je mehr ich selbst verliebt bin, je weniger kann ich lieben. Ich kann ja nur lieben mit der Liebe, die ich geschenkt bekommen habe. Vielleicht für euch Jungen noch eine kleine Begebenheit. Das passt auch da rein, wie man sich lieben lassen kann und soll. Wir haben also zwei Schafe und ein Junges. Waren eigentlich drei, aber zwei sind gestorben bei der Geburt. Und das die Mamas Schaf, das Pünktchen, die scheu ohne Ende. Wir haben es mal mit 8 Männern fangen wollen, es geht gar nicht. Ich habe nie gedacht, dass so ein Schaf so terroristische Sprünge macht. Also, die ist wie eine Rakete los. Und jetzt hat die Nachbarin angerufen, sie ist im Garten bei meiner Mutter hin, im Garten auf der anderen Seite von der Straße. Hermann, du musst nach dem Pünktchen gucken. Die läuft auf drei Beine, da ist was und das ist ein Problem. Guck nach dem Schaf. Jetzt, wie sollen wir nach dem Schaf gucken und die Arztrechnungen? Heute sind ja die Tiere haben ja noch keine Krankenkasse, wo man einfach da auch kostenlos sich behandeln lassen kann. Und es geht ja auch gleich in die Hunderte und das sind gleich 600, 700, 800 Euro fort für so ein Beinchen von so einem Schaf. Jetzt, wie fangen wir das Schaf? Wie gucken wir danach? Was, wenn die Ärztin kommt, ist alles in meinem Kopf da gelaufen. Und ich war leider da nicht dabei, wir haben es unserem Sohn gesagt und ich habe ein ganz schönes Erlebnis nicht erlebt. Und der Sohn ging hin und das Schaf hat in seiner Not nicht laufen zu können, einen Mangel zu haben, Not zu haben, Schmerzen zu haben, was plötzlich vertraulich, nicht mehr ängstlich und ist zu unserem Sohn gekommen, das hat es nie vorher gemacht. Der Sohn hat es genommen, das Beinchen hoch und die Pferde, die haben ja keine gespaltenen Hufe. Darum haben die Pferde es schwer, am Moor zu gehen. Die gehen rein und dann, die haben es ganz schwer, die rauszuziehen. Es ist ja ähnlich, wie wenn man Stiefel anhat und geht in so einen Paps rein, dann kann man sogar die Stiefel ausziehen. Und die Schafe, die haben die gespaltenen Hufe, da geht da Luft rein und die können ganz schön im Sumpf laufen. Jedenfalls hat unser Sohn das Beinchen hochgehoben und da war ein Ästchen dazwischen drin und es hat gedrückt. Eigentlich Bagatelle und trotzdem hat es bewirkt durch den Druck und den Schmerz, ich muss mir helfen lassen. Und das soll eigentlich der Abend bewirken, dass man irgendwann in der Gesellschaft, jetzt im inneren Menschen, nicht am äußeren Menschen, mit der Atomversuche und mit dem Chaos und mit dem Tsunami und mit dem, sondern dass wir einfach diese Endzeit mal betrachten, wie weit ist der innere Mensch heute wieder geschädigt. Das ist einfach Demenz, Burnout. Das habe ich vor 3 Jahren das erste Mal gehört, der 4. Ich kann es heute noch nicht verstehen, obwohl manchmal denke ich, jetzt kommt es auch an mich dran. Das sind alles so Sachen, wo der Mensch einfach seine Psyche überfordert ist. Nicht durch körperliche Arbeitsleistung, sondern einfach, weil er nicht mehr schlafen kann, weil er im Schlaf nicht mehr Not abbauen kann, weil er nicht mehr ruhig schläft. Und das ist nicht nur bei uns in der westlichen Welt, es ist überall diese Sachen. Man hat inzwischen in China, nachdem China auch reich geworden sind, die Chinesen, hat man die gleiche Sache unter den Reichen. Man hat in China 26 Millionen Beinamputationen, weil es zu viel Zucker ist und zu viel Fleisch und zu viel noch und Übergewicht. Jedenfalls in Hannover, da ist ja der Prothese-Kongress weltweit, diese Sache, heute gute Prothese, die man einem Scheich in Dubai anfertigt, 80.000 Euro computergesteuert, das Ding, das ist schon was ganz super Feines. In Kasachstan haben wir einen Mann, der hat sich selbst Beine abgefroren, der hat sich selbst sowas gebastelt und das funktioniert auch. Aber Langeweile macht krank, macht frustend. Jetzt hat sie mir jemand gesagt, ach weißt, die rauchen alle nimmer. Aber wenn sie mit dem Handy da arbeiten, das ist so ähnlich wie Raucher oder so ähnlich wie wie tun die katholische Leute, wie tun der Rosenkranz, die türkische Leute, die haben die Appelle. Das ist eigentlich Raucherstressabbau und gleichzeitig wieder aufgebaut. Wir haben 1 Million SMS-kranke junge Leute, die schicken eine SMS und reagieren richtig wie ein Drogenabhängiger, bis eine Rückmeldung kommt. Aber das sind alles Sachen, wenn wir die aufzählen, Ursache. Eins möchte ich über dem allem sagen, wir müssen einfach begreifen, dass wir heute weltweit eine Zerstörung der inneren Dinge mit zu tun haben. Beziehung der Eltern, Kinder, untereinander. Ob man jetzt sagen, es ist abgekühlt oder es ist problematisch geworden oder so, ist ein Geheimnis, wie das alles so läuft. Der visuelle Konsum macht genauso krank wie der tatsächliche Konsum. Die Leute, die sich Konsum nicht leisten können, aber Begehrlichkeiten geweckt werden durch die Medien, die reagieren auf den Konsum genauso süchtig wie wir, die wir es kaufen können und nicht kaufen und doch kaufen. Früher hat er wohl das Kind zum Tante Emma-Lade geschickt, einen Pfund Salz holen. Dann hat sie einen Pfund Salz geholt. Heute stehe ich im Supermarkt. Die Inga hat zu mir gesagt, hol Salz. Dann stehen 20 Salz oder ich weiß nicht was. Man wird krank durchs Wählen. Am Schluss, wenn ich eigentlich, sollte man dankbar sein, wenn man gewählt hat und hat endlich eine Frau mit Nach- und Vorteilen. Aber dass man doch die Vorteile sieht und den, ich weiß nicht, 3 Jahre dauert es, bis so ein Prozess durch ist. Der Scheidung, es fängt ja früh an und dann wieder neu zu wählen. Also ich weiß nicht, ob der Aufwand sich lohnt. Es wäre eigentlich sinnvoller, mit der Alten, mit ihrer Macke auszuhalten. Und manchmal, wenn ich so vergleiche, die älteren Damen, wenn ich mal jetzt jung wäre, ich würde lieber heute Babuschka heiraten, wie so eine junge Ziege da, die nur meckert. Entschuldigung, ich bin im letzten Jahr mal in den USA und ach, denke ich, Mensch, jetzt kommst du ans Flugzeug rein und vielleicht die ganze US-Stewardess-Girls und 12 Stunden, wie lange, ich weiß nicht, waren laute ältere Damen, Stewardess, alles so um die 60, 70. Und da hast du nicht um etwas zu trinken, bitte braucht. Die haben gemerkt, wenn du durchstehst. Da war eine familiäre Atmosphäre. Das bringen Junge gar nicht fertig. Das war so schön. Und auch die ganze Art. Es war auch außergewöhnlich in den USA, dass wir haben dann den Inlandsflug von der Ost- nach Westküste in den USA, war dann das genauso. Auch wieder ältere Dame. Ich habe dann nicht fragen wollen. Und dann in den USA selbst im Supermarkt, in der eine Kasse 20-jährig, in der andere 70-jährige, 20-jährig, 70-jährig. Und die gehen miteinander wie Freundinnen zum Essen. Das ist eine ganz herrliche Atmosphäre. Ich habe das wohltuend empfunden. Die Altersunterschiede sind da gar nicht so toll. Man lebt miteinander. Dann war im Infostand ein älteres Ehepaar. Und da habe ich mir doch gewagt zu fragen, sag ich, arbeitet ihr jetzt hier noch? Ja, sagt er, ich bin 83, meine Frau ist 78, wir machen da die Infos. Unsere Rente reichen nicht und wir sind dankbar und glücklich. Wenn wir daheim wären, hätten wir Langeweile, würden vor der Glotze sitzen, hätten Demenz. Wir sprechen jeder 2 Sprachen. Wir haben so viele schöne Erlebnisse. Oregon, das ist sehr toll, also die 14. Stelle im Tourismus, Welttourismus. Wir sind dankbar, dass wir Aufgaben noch haben. Das ist eine ganz andere Dimension, eine Gesundung des inneren Menschen. Diese Langeweile, dieses Egoistische bei uns an der Weinstraße, sind so viele aus ganz Deutschland, kommen hier die Rentner zusammen und trinken da ihren Wein und einen neuen Wein und eine schöne Hausmacherwurst. Und jetzt Endzeit, das Thema. Wie verläuft die Verführungsstrategie in der Endzeit? Wir lesen dazu 1. Mose von dem Baum. Ich bin bei Adam schon. und beim Kain und Abel. Ja, so. 1. Mose 2, Vers 9. Und der Herr, und Gott der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen, gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann 16, 17, und Gott der Herr gebot dem Menschen, sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und dann kommt dir die Gehilfin, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Ist jetzt das Gute auf dem Baum, wo das Böse ist, gut? Ist das Böse bös, wo es Gute ist, diese Partnerschaft Gut und Böses? Was ist das Gute, was ist das Böse? Denn daneben steht noch der Baum des Lebens. Baum des Lebens. Ein Baum, das Leben spendet. Ich denke, da ist nicht nur der äußere Mensch gemeint, sondern gerade der innere Mensch. Lebenswerte, man spricht von wertvollem Leben. Aber ist ein Leben wertvoll, dass ich alles egoistisch selbst für sich machen kann? Ist ein Leben wertvoll, dass alles sich leisten kann? Ich denke, seit es der Mensch da gegessen hat, sitzt er jetzt auf dem Baum, die ganze Menschheit, auf dem Baum Gut und Böse. Und in aller Religion, in aller Kultur, in alle Bereiche, wollte der Mensch sich befreien von diesem Böse auf dem Baum von Gut und Böse und wollte nur gut sein. Überall sehen wir das Streben nach diesem Perfektionismus, diesen Kampf, den auch heute Menschen führen, überall. Noch einzelne führen, aber es wird immer weniger. Heute hier zusammen haben wir Diskussionen von Professoren, Doktoren, ob wir in Zukunft das noch dürfen. Studenten, männlich, sind ja beide gemeint, sie und er, dass man das ist schon diskriminierend, dass man also sagen müssen, Studentinnen und meinen auch alle. Und also die haben eine Diskussion entfaltet, es war schon erschrecklich. Man sucht jetzt, die Frau ist benachteiligt, man versucht jetzt den Mann ein bisschen runterzuholen, die Frau hochzuholen und irgendwann merkt ja das heute schon jeder, dass halt auch der Geschlechterkrieg nicht das Sinnvolle ist, dass die Jungs schon gar nicht mehr heiraten wollen, die Mädchen laufen da rum. Gut und Böse, man ging in die Klöster, hat das Schlechte, das Böse ganz ausgeschlossen, hat dann gehofft, dass man ganz gut ist. Wenn das Böse nicht in deiner Klostermauer ist, das Böse, so wollte auch jeder seine Kinder, denn 2000, 3000 Jahre oder wie lange, im Mittelalter, wo Kriecher mit dem Schwertkeller nötig waren, hat man versucht halt, dass jeder den stärksten Sohn hat, hat sie ertüchtigt, die eine zum Krieg, zur Verteidigung, die andere zum Angriffskrieg. Dann hat man heute, will ja jeder die musikalischste Kinder, die klügste Kinder und alle wollen diesen Perfektionismus, das hohe Ziel erreichen, hohe Werte, auch religiös. Was freut man sich, wenn vielleicht Kinder das erste Mal vor aller Gebet sprechen oder Christusbezeugnis ablegen und danach kommt oft das andere. Hat man so hohe Erwartungen, man will gut sein. Die letzte Möglichkeit, die wir als Menschheit global hatten, dass wir gut werden, ist dann bei Hitler gelaufen. Das unwerte Leben tun wir einfach liquidieren. Und dann sind wir alle nur gut. Vom deutschen Wesen soll die Welt genießen. Wir Arier sind ja alle gut. Meine Frau, die sind Flüchtlinge, wie die bei uns im Dorf waren. Ich habe dann mit der Inge Freundschaft haben wir begonnen. Mit Gottes Gnade. Dann haben meine Verwandte gesagt, lass die Finger von denen Polacken. Also ich habe eine geringere, also standesmäßig, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken kann. Aber ich denke, die Mädchen, die für mich im Dorf in Frage gekommen wären, die sind schöne, blonde, arische Mädchen gewesen, aber so arisch waren sie auch nicht. Da war es mehr arisch wie arisch. Also, dann der Kommunismus, wollte ja total alles gleich machen, wollte durch diese Idee der alles gleich, niemand benachteiligt, also müssen wir vorher alle Intelligenz liquidieren. Die Rote Khmer in Kambodscha, die haben dann Die Leute mussten neu heiraten, durfte nichts mehr sein, was von vorher war. Die Friedhöfe wurden eingeebnet. Die Idee, neue Gesellschaft zu schaffen, die ist gescheitert auf diese Art. Und so sind wir heute einfach dran, machen die geniale Idee, erklären wir einfach das Böse für gut und das Gute für böse. Und böse zu sein, sind wir alle fähig. Das braucht man nicht zu lernen. Nachdem wir nicht gut sein können, erklären wir das Böse für gut. Schamlosigkeit ist Kreativität, Entfaltungsmöglichkeit. Mit einer Frau, die ist ja langweilig, da versäuert ja ein Mann. Er braucht neues Blut, mal wieder mal was anderes. Und umgekehrt, es ist erschöpferisch. Also ist Schamlosigkeit und auch Zügellosigkeit ist ein Antriebsmotor. Nietzsche sagt sogar noch härter alles. Wir müssen uns davor hüten, so gut zu sein. Der Mensch muss besser und böser werden. Die Gier, die Konsumgier, ist etwas Schönes, dadurch wird die Weltwirtschaft aufrechterhalten. Wir dürfen nicht bescheiden sein. Wenn alle Menschen bescheiden wären, da wird dann das Wasser ausreichen. Man hat jetzt ausgerechnet, auf der Erde könnten 60 Milliarden Menschen leben, ohne Probleme, wenn alle bescheiden wären. Aber da wäre der Konsum nicht von wenig zu erreichen, sondern die viele würden etwas zusammen machen. Aber da wird nicht der Einzelne dann zum Milliardär, sondern alle. Allein schon die Masse wird, so tut man einfach eine gewisse Schicht zu Konsumidioten machen, tut sie entmündig im Kopf, dass sie einfach etwas kaufen, was sie eigentlich gar nicht kaufen wollen und möchten. Viele gibt's heute, und das haben wir schon sehr viele, Messis, also die ihre Wohnungen zumüllen, die nicht einmal mehr schlafen können. Das ist also unwahrscheinlich, was da alles los ist bei uns in Deutschland und weltweit. Dieser Kaufzwang, dieser Esszwang, Trinkzwang, sich ständig Wünsche zu erfüllen, die ich gar nicht habe. Ich habe jetzt auch in so einer Gelegenheit, habe ich meine Büchertisch gehabt, wie immer. Manchmal nimmt niemand was, aber allein schon die Art, wie die Leute mit so Büchern umgehen, ist schon interessant für mich, so dass ich es gern mache. Allein welchem Studium da. Ein junger Mann zu mir gesagt, Hermann, ich lese nur die Bibel. Ich lese nur die Bibel, ich brauche deine Bücher nicht. Ah, habe ich gesagt, das ist schön. Da freue ich mich, dass du nur die Bibel liest. Ich verheirate ja. Wie viele Kinder hast du denn? 6. Sag ich, wo kaufst du denn ein? Ach, beim alten Lidl mit 6 Kindern muss man schon günstig einkaufen. Sag ich, woher weißt du, wo man günstig einkaufen? Ich lese vom Lidl die Reklame, ich lese vom Lidl die Reklame, ich lese von der Supermarkt. Aha, du hast schon gesagt, du liest nur die Bibel. Du liest ja im Aldi seine Bibel auch noch und liest im Lidl seine Bibel noch und kennst da in die ganze Bibelstelle. Weißt, was billig ist? Du lügst mich doch an. Sag ich, heute Morgen, wenn du Gottesdienst gefahren bist, kannst du mir sagen, wie viel Reklame du gelesen hast beim Auto, dort und dort und dort. Und wie viel Reklame du entziffern wolltest, die so verschnörkelt geschrieben sind, dass du sie mit Zwang in deiner Sekunde entziffern wolltest. Dann hat er mich stehen gelassen. Wir werden gedacht, jetzt erklären wir das Böse einfach für gut. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. In einer Zeit, wo Böses für gut erklärt wird, wo Werte umgewertet werden, wo man Familie nicht mehr Familie sagen darf, sondern Lebensgemeinschaft. Ich war jetzt auf 2 standesamtliche Trauungen, einen in der Ukraine, einen in Deutschland. In Deutschland, das war schrecklich, was da in das Standesamt man gesagt hat, dem jungen Brautpaar. Einfach dummes Zeug. Wertloses Wortgehülse ohne Inhalt. In der Ukraine, eine weltliche Frau, die nicht gläubig ist, hat gesagt, ich weiß, ihr seid gläubige Menschen. Und ich freue mich, dass bei gläubigen Menschen, und bei uns ist das nicht so, aber ich wünsche mir es auch, dass eure Ehe im Himmel schon geschlossen wurde. Ich freue mich, dass ihr eine Ehe eingeht, eine Familie, wo auch die Familie, und hat sehr oft Familie gesagt. Ich denke, wie viel Mal? Auch ganz oft. Immer wieder die Familie. Familie ist nicht mehr gewollt. Ganz kleines Beispiel, wie alles läuft. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man durch die moderne Landwirtschaft eine riesige Überproduktion an Weizen gehabt, an Getreide. Hat es ins Meer geschüttet. Ja, was machen wir jetzt? Wie können wir das Getreide gewinnbringend einsetzen? dass die Leute mehr Brot essen, das ist unmöglich zu machen. Das kann man propagandistisch nie erreichen. Man füttert das Zeug einfach der Kühe und der Schweine und der Geflügel und der Menschen, sie fleischsüchtig zu machen. Das ist kein Problem. So, der Fleischkonsum hat man hochgeschraubt, hat das Getreide veredelt und über Fleisch macht man hohe Gewinne. So, gleichzeitig hat das Folge, dass 20 Kühe, die verbrauchen mehr Energie und Körner und Getreide, damit könnte man 200 Menschen ernähren, genau in der gleichen Zeit von dem Jahr. Und so wird einfach Weltpolitik gemacht, Essenspolitik und wird alles gesteuert. Aber ich möchte jetzt einfach nicht zu weit wegkommen. Böses Gut, wie weit läuft es auch bei uns? Dass wir einfach spüren, gemeindemäßig, herzensmäßig, ich habe nämlich diesen kindlichen Glauben. Denn kindlicher Glaube ist einfältig zu glauben, einfach zu glauben. Wenn er nicht werde, die Kinder. Ich bin von Herzen demütig, lernet von mir. Oder unsere Enkeltochter, die Jael, wie alt war sie? Es waren jetzt in der Ostern, waren zwei Enkeltöchter mit in der Ukraine. Es war ganz schön. Da war sie 8. Da hat unser Jael einen Rock angehabt sonntags. Und da waren 7 da rausgerissen, der war zugenäht. Dann hat auch jemand dazu ihr gesagt, oh Jael, du hast schon heute einen genähten Rock an. Das ist schon Außenseiterreich zu sein. Hat unser Jael gesagt, ja, das ist Liebe. Neuen Rock kann jeder kaufen, aber eine zu nähen, da ist Liebe drin von meiner Mama. Und ich bin stolz drauf, dass meine Mama mir ein Rock das zugenäht hat. Ich habe den gern an. Das ist heute schon, wenn ein Mädel rot wird, dann ist er schon vom anderen Stern. Wird gelacht drüber. Das ist Werteverschiebung. Wenn man sich zu einfachen bekennt, ist Werteverschiebung. Wenn man in der Sprache etwas sagt, das einfach nicht angeberisch ist, bescheiden ist. Das stört heute. Ich merke auch, weil ich immer diese Themen habe, Stolz, Neid, Demut, ist man nicht so geliebt. Von der einen wird man sehr hoch gehalten, die andere, die laufen, wie wenn ich also verstrahlt bin, da laufen wir um mich herum. Gleichzeitig wissen wir alle, dass das eigentlich ein sehr großer Lebenswert ist, einfach bescheiden zu sein. Gut und böse ist nicht so, dass wir vielleicht diesen Endzeitbaum verlassen müssen und zum Baum des Lebens gehen. Dass wir auch endlich aufhören zu kämpfen, gut und böse zu sein oder gut zu sein und das Böse zu meiden, wie der Jesus gesagt hat. Aber das können wir nur, wenn wir beim Herr Jesus selbst sind, beim Baum des Lebens. Dort ist nur gut. Ich lese gerade ein paar Worte vor von ihm, über ihn, für uns. Jesus' Gesinnung richtet die deine, seine Herzensdemut enthüllt deines Herzens Hochmut, seine göttliche, unveränderliche Liebe offenbart deine menschlich eitle Selbstliebe, sein in Gott ruhender Wille richtet deinen selbstsüchtigen Eichenwillen. Sein stiller Gottesgehorsam entlarvt deinen bösen Ungehorsam. Seine Einfalt richtet deine Winkelzüge. Seine Armut brandmarkt deine Habsucht. Seine Niedrigkeit deine Ehrsucht. Seine Entsagung deine Genusssucht. Seine Selbsthingabe deine Selbstsucht. Seine Heiligkeit deine Gemeinheit. Seine Helligkeit deine Abscheulichkeit. O, du weißt ja längst, dass Christi Sinn deinen Sinn entgegensteht. Darum hast du bisher Jesu Nähe und Gegenwart so viel als möglich gemieden. Und du hattest tausend Vernunftsgründe, dich von ihm fernzuhalten. In Wirklichkeit gibt es nur einen Grund, deine Selbstliebe. Du fürchtest sein Licht, denn du wusstest ganz genau, dass sein Licht, wenn es dich und deine Werke belichten und richten würden, deine Selbsthelligkeit verzehren würde. So liebtest du die Finsternis mehr als das Licht und gerade darin bist du schon gerichtet, denn offenbar sind deine Werke böse. Ich denke, es war noch nie so nötig, dass wir Gemeinde Jesu Kinder Gottes nicht im Gesetze sind, aber auch nicht in dieser falschen Freiheit. Wir brauchen Menschen, die einfach hier wieder sich zu bescheidenen Dingen bekennen. Gut, die Wirtschaft wird etwas Einbuße bekommen, aber damit die größere Einbuße wären die, dass wir weniger psychisch Kranke hätten, dass wir wenig Demenz hätten. Unsere Hirne sind ja zugemüllt mit tierischem Eiweiß und mit Geltungssucht. Wir könnten wieder lieben, das, was wir geschenkt bekommen haben von Gott. Wir könnten auch mal verzichten. Es wäre viel einfacher. Aber man will es ja gar nicht gesellschaftlich, denke ich. Aber diese Mühle der Wirtschaft, irgendwann ist er ausgedreht. Irgendwann bin ich auf der Pyramide dann am Ende. Jetzt, wo steigen wir aus als Gesellschaft? Ich weiß, man weiß genau in Bonn, bei unserer Bundeskanzlerin, dass wir unsere Jugend verloren haben. Global, also die Masse, dass die in 40 Jahren, 30 Jahren riesige soziale Probleme bringen. Dass es keine Ehe mehr gibt, keine Familie, keine Kinder. Dass, wenn der Sex nicht mehr geht, haben wir kranke Menschen. Das ist noch das Ventil, wo man sich abreagiert, wo man irgendwann sich abfrustet. Wenn wir nicht mehr immer noch essen gehen können. Wir gehen manchmal essen, das darf man nicht überall sagen, mit unseren Enkelkindern. Auf dem Geburtstag haben wir so gekommen. Früher war es so, dass der Opa, der konnte noch ein Wort lesen, aber das ist ja heute nicht mehr möglich. Und dann laden wir sie also am Tag danach ein zum Essen gehen. Und das ist dann schön, wir haben bei uns so ein schönes Lokal, da geht es so einfach zu, aber sehr fein. Und noch so mehr häusliches Essen, so mehr Liebe reingelegt. Und da wurde man bedient von so einem jungen Mann, der war total zerstreut. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Und wir saßen da mit unseren Enkelkindern, mit unseren Schwiche, also unsere Kinder. Und der hatte irgendwie das falsche Essen gebracht, der falsche Tee. Ich war dann schon böse, habe es ein bisschen hochgespielt. Wir beten dann auch. Wir machen das ganz normal, als wenn wir jetzt da daheim sind. Wir sind ja da auch viele. Und dann hat er noch falsch abgerechnet, unser Essen mit dem Nachbartisch und der Nachbartisch mit unserem. Ich war dann ganz böse. Habe ich gesagt, jetzt setz dich mal daher. Du bist ja so zerstreut, das ist ja unmöglich in so einem Beruf. Entweder bist du ganz arg verliebt oder bist du ganz arg glücklich verheiratet. Sagt er weder noch. Ich war verheiratet, habe eine Tochter, die habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Und ich hatte die hat mich jetzt verlassen, ich bin allein. Dann fragt er mich noch, meinst du, ich finde noch mal eine? Aber nicht fürs Bitte, einfach mit einer Rede, fürs Herz. Einfach für gute Worte, dass ich was sagen kann. Und sie hört mich an. So, ich weiß nicht, ob es so eine noch gibt. Die Ziege kann ich da gleich bezeugen. Aber die Frauen sollen sich jetzt nicht eignen. Es gibt auch Ziegebück. Also die Männer sind auch, mehr Männer können auch, also unmöglich sein. Also ihr wisst, ich will ausgewogen sein. Aber ich habe mir dann überlegt, heute, wenn wir dann die nicht mehr Studenten sagen sollen, sondern Studentinnen, müssen wir ja auch Sünderinnen sagen, nicht Sünder, denn bei Sünder sind sie Arbeiter drin. Aber Sünderinnen darf man, denke ich, nicht sagen. Da sind sie nicht mit einverstanden, die emanzipierte Frau. Und dann sagt er, ich bin allein. Ich bräuchte einfach jemand, wo man einfach ein bisschen beisammen sitzt. Und das Schlimmste, vor 3 Tagen, ich habe Doppelhaushälfte gebaut mit meinem kleinen Bruder. Und da gehe ich jeden Abend zu ihm rüber, ich bin jetzt ganz allein. Gestern Abend gehe ich zu ihm und er hat sich gerade erhängt gehabt. Ich habe ihn dann noch warm abgeschnitten. Das erlebst du dann. Draus erlebst du die Dinge und so erlebe ich laufend Sachen. Wo sind wir hingekommen? Jetzt Gut und Böse. Die Welt überwindet das Gute, indem sie einfach das Böse für gut erklärt. Und böse hassen können wir ja alle. Lügen können wir alle. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Aber wir dürfen auch das Böse uns Gute, das menschlich Gute überwinden, diese heuchlerische, menschliche, lieblose Liebe, dürfen wir auch überwinden mit dieser Gottesliebe. Sind wir fähig als Gemeinde Jesu in unserer Zeit, wo die Liebe erkaltet, sind wir dazu fähig zu begreifen, dass wir heute übler dran sind, wie die Christen in der Arena bei Nero. Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hülle. Wie weit können wir den Bergungsort der echten, wahren, guten Gottesliebe, die Treue beinhaltet, Selbstlosigkeit, Werte beinhaltet, wie weit können wir da uns noch dahin orientieren und haben Mitleid mit einer Menschheit, die einfach krank wird und krank ist. Wenn das nicht ist, dann können wir auch Römer 11, Römer 8 für uns nicht anwenden. Denn Römer 8 ist zu Christi geschrieben. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert, wie geschrieben steht. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, gegenwärtiges, zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unser Mann. Da kommen aber die Wohlstandschristen nicht vor, hier in Römer 8. Diese Worte wird er nie der Laodicea-Leute sagen. Wir sind satt und reich, wir brauchen nichts, wird Gott nie sagen, nichts wird euch scheiden, der Wohlstand wird euch nicht scheiden von der Liebe Gottes. Ich lese ein paar Verse. Freudenräuber Wohlstand. Da kommt dann ein Zitat, es war in der Washington Post abgedruckt. Ein seltsames Spezi, also seltsames Gewächs sind wir. Wir können alles aushalten, womit Gott und die Natur uns bombardieren, außer dem Wohlstand. Wenn ich eine Nation zerstören wollte, würde ich ihr zu viel von allem geben und ich hätte sie auf den Knien armselig, gierig, krank. Alcorn schreibt weiter, in den Tagen des Eisernen Vorhangs erzählte ein verfolgter rumänischer Pastor einer Gruppe von uns. Nach meiner Erfahrung bestehen 95% der Gläubigen die Anfechtung durch Verfolgung, aber 95% versagen der Anfechtung durch Wohlstand. Nach dem Krieg war es bei uns auch an. Wir hatten zwar nicht gehungert, aber doch hat manches Kind geweint. Mama, ich will noch ein Stückchen Brot, ich habe Hunger. Heute weinen die Mamas, der Tisch ist voll und die Mama weint, es ist doch noch was. Ist doch alles gut. Keine Lust. Ist der Wohlstandsmensch. Ein Wohlstandsmensch am vollen Tisch kann man nicht disziplinieren. Meine Frau, die Schwester, sind sehr wohlhabend. Zwei Kinder, zwei Kinderzimmer, so groß wie unser Wohnzimmer, jeweils voll mit Spielzeug. Sie sind jetzt erwachsen, aber damals war die Begebenheit. Da waren sie ungehorsam und hat meine Schwägerin die Hälfte vom Spielzeug weggenommen als Strafe. Und hat sie uns gesagt, die haben es nicht einmal gemerkt. So steht auch Gott vor Laodicea und bettelt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin satt und reich. Ich brauche nichts, lieber Gott. Können wir heute begreifen, dass das ein schlimmerer Zustand ist wie die Verfolgung? Dass ich meine, ich habe keinen Mangel. Und es mangelt an alle Ecke und Ende. Ich denke, das wäre so schön und so wichtig heute einfach. Das ist eine Botschaft. Eine Botschaft einfach. Wir waren jetzt in der Ukraine in Ostern. Und dann kommen wir ja auch in die Psychiatrie. Das ist eine riesige Psychiatrie. Und diese Psychiatrie hatte die Stadt, der Sponsor fürs Brot, die hatten kein Geld mehr gegeben. Dann hat man in einer Mühle das Getreide auf dem Boden zusammengefecht und hat man Brei gekocht, eine Leute. Und diese Bedienstete sammeln Geld, dass sie noch Brote zu kaufen können, ein Stückchen zu dem Brei. Und haben wir noch gespendet, für 2 Monate haben wir dann das Brot bezahlt. Da kam eine sehr hübsche junge Frau her, hübsch in ihrer Anmutigkeit. So ganz weich, so, aber nicht so senil weich, so wie manchmal die auch Menschen sein können, sondern einfach schön. Nur sagt sie mir, Herr Mann, ich habe Gott verloren und weint. Das war für mich das Schönste, was ich dieses Jahr erlebt habe, dass jemand merkt, er hat Gott verloren. Kann das passieren, dass wir merken, wir haben Gott verloren? Kann das passieren, dass Laodicea begreift, dass sie arm sind? Können wir verstehen, dass innere Armut eine größere Armut ist wie äußere Armut? Dann würde man, wenn wir das verstehen würden, wieder unter Römer 11 fallen. Da wäre man nämlich genauso arm wie dort die Menschen. Nichts wird euch scheiden von meiner Liebe. Ihr arme Laodicea-Leute, auch euch gebe ich die Hoffnung und die Zuversicht. Das Wir, das nicht mehr Gott vor der Tür steht und bettelt, sondern wir satte Reiche bei Gott stehen und betteln. Ihr dürft nicht meinen, wir haben ein Auto, wir haben ein Haus, gutes altes Bauernhaus, zum Teil renoviert. Wir leben auch gut. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach sagen, wir verkaufen alles und werden jetzt Bettler oder was. Es geht einfach darum, um zu begreifen, das, was du hast, dass du es recht verwaltest und deinem Herzen die richtige Stellewert einnimmt. Dass du dein Herz nicht an diese Dinge hängst, sondern vielleicht an deine Frau, an deinen Mann, an Gott in erster Linie. Ich bin dankbar, lieber Gott, wenn ich nur dich habe. Es kann doch auch ein Mensch sagen, der reich ist. Es muss doch nicht immer erst einer sagen, wenn er... Es muss man doch nicht erst sagen, wenn wir Krebs haben. Das müssen wir doch nicht erst sagen, wenn ein Unglück passiert ist. Sodom Gomorra, da werden wir morgen drüber sprechen, hat den Melchisedek erlebt. Ich bin überzeugt, dass sie das mitbekommen haben. Die wurden gerettet von diesem Abraham. Sie taten keine Buße. Die haben gerade weitergemacht. Erst war der Melchisedek da, als dieser segnete Gottesgesandte. Und dann kamen die zwei auch vom Jenseits, die zwei Gerichtsgesandte. Wir haben ein ganz schönes Traktat in Russisch. Leider nicht in Deutsch. Da ist ein junger Mann, der hat ein bisschen angetrunken, läuft am Ufer entlang, ich weiß nicht, vom Meer, vom See, von einem Strom und wackelt ein bisschen, fällt rein. Wäre ertrunken, also er hätte keine Chance gehabt. Vornehmer Herr zieht sein Jackett aus, die Schuhe aus, sie füllen sich ja mit Wasser und springt nach und rettet den jungen Mann und geht. Der junge Mann voll Freude trinkt einfach weiter. Wird in dieser Nacht wieder noch kriminell irgendwas passiert, wird von der Polizei Fisch genommen, nächsten Tag wieder vor der Richter geführt. Und ist eben dieser Herr, der ihn gerettet hat, den Tag davor, die Nacht davor. Und der junge Mann freut sich, oh, da habe ich's, der war gestern, hat er mich ja gerettet, der ist jetzt auch gnädig, nein, ganz hart verurteilt. Und sagt er, warum hast du mich gestern gerettet und heute dieses harte Urteil? Sagt er, gestern war ich dein Retter, heute bin ich dein Richter. Wir stehen wirklich an der Zeitenwende. Ich weiß nicht, wann der Herr kommt. Ich habe heute Abend vielleicht es nicht üblich Endzeit so behandelt. Aber Endzeit ist immer gewesen. Vielleicht auch schon vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren. Zumindest bei Jeremia. Wo es auch Friede, Frieden in unserer Zeit. Jeremia, wir brauchen Gott nicht. Oder Sodom Gomorra heißt in Hesekiel 16. Sie waren satt und reich und hatten Frieden, aber den Armen halfen sie nicht. Ich gab sie dahin dann in schändliche Lüste. Das gleiche heißt im Römerbrief, wo Gott dahin gibt, in schändliche Lüste. Manchmal denke ich, es ist einfach noch viel schlimmer, wenn Gott uns dahin gibt, in schändliche Lüste. Ich meine jetzt nicht körperlich nur. Ihr Geld ist ja Gott, der Mammon. Ihr Bauch ist ja Gott. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich frei, so wie Palot und Panoa. Natürlich müssen wir essen und trinken. Das meint Gott nicht, aber die Gier, die wir da reinlegen. Ich kämpfe jeden Tag, wir haben so schöne Vorratskammern, da ist so viel drin. Und ich esse so ganz süß, und dann gehe ich rein und laufe vorbei. Wir haben 12 Enkelkinder, da muss ja immer mal eine Tafel Schokolade sein. Und da ist Rittersport, da ist das und das. Und das ist ja alles noch geschmackvoller, noch. Dann laufe ich vorbei wie eine Parade. Am Schluss gehe ich mir einen kleinen Rosinen raus und kämpfe. Ich kämpfe auch mit meinem Bauch, mit meiner Lust und... Wir können nie so kämpfen um die Liebe, um ein gutes Wort für den Nächsten. Ich habe auch gedacht, wie löse ich da unseren Tomatenkauf auf? Ich habe gehofft, dass ich es heute Abend ansprechen kann, aber du hast mir so schöne Ansteichsache gemacht. Sonst hätte ich vor euch, wenn ich das nicht gesagt hätte, hätte ich nicht sprechen können heute Abend. Das war heute auch eine ganz normale Ehe geführt haben. Sie hätte ja auch mich brauchen, nicht zu provozieren. Aber ich hätte es ja auch aushalten können. Es war doch egal, ob ich jetzt einen Tomatenschock falsch kaufe. Ich tue sowieso schon 3 Jahre selbst setzen ohne sie und robse und holze. Und der Einkauf, der wird dann bestimmt. Darf ich da nicht einmal Mann dabei sein? Tomaten sind ja fraulich, gell? Tomatinnen. Männlich geht nicht bei Tomaten, oder? Tomatische, ich weiß nicht. Auch ihr Junge. Was ich vorhin von unserer Enkeltochter gesagt habe. Es muss nicht immer das Letzte sein. Und man kann doch auch mal den Eltern dankbar sein, wenn die Eltern mal sagen nein. Und man tut vielleicht nach Tagen oder 2, 3 Tagen merkt man, jetzt haben sie doch recht gehabt. Könnt ihr ja auch mal euch bedanken. Und ihr könnt auch mal sagen, euch, wenn ihr da nachgegeben hättet, es wäre doch gut gewesen. Auch das werden eure Eltern annehmen. Das dürft ihr auch mal sagen. Auch Eltern haben die Möglichkeit, einfach auch mal Fehler einzusehen. Es gehört alles zusammen, aber umgekehrt ist wichtiger. Da drin hören sie mich sofort, wenn ich es umgekehrt sage. Ah. Die Papas, die haben einfach mehr Erfahrung und die wissen was und können vorausschauen. Manchmal haben Kinder, denke ich, schon Demenz, wo man das vorausschauende Dinge schon immer hat. Und bei der älteren Papas kommt es dann, das vorausschauendes Denken. Gut ist, was man vorausschauendes Denken hat, wenn man sich ein Mädel oder einen Mann aussucht. Da ist, wenn man da das vorausschauende Denken nicht hat, dann wird wirklich das Gute böse. Und das Böse wird da nicht gut. Höchstens noch im Heiland ist Korrektur möglich, aber sehr selten. Denn wer kann unser Ego überwinden? Nur er. Ich glaube, ich muss zum Schluss kommen. Haben wir uns verstanden? Dass wir als Laodicea-Gemeinde verstehen, dass wir wirklich irre gehen. Dass wir durch unser Eigenliebe uns sehr schädigen. Dass dadurch auch unser Körper geschädigt wird. Dass wir den Frieden verlieren. Die Liebe, die Harmonie, die Achtung, die gegenseitige Werte einfach verloren gehen. Dass man dann auch wieder leichter und schöner in die Gemeinschaft geht, sich freut, auch auf eine Predigt von Polko, die vielleicht doch, wenn man heimgeht, heute hat es sich nicht so gelohnt. Sowas darf sein und soll sein. Denn der andere wird sagen, heute hatte ich großes Segen. Wir waren einmal in Rumänien, da kam die eine zu mir her und sagt, Hermann, so gut war es noch nie. Die anderen haben zu mir gesagt, du wärst besser ruhig gewesen heute besser ruhig gewesen, du hattest nichts. So sind die Reaktionen unterschiedlich. Wenn du nichts hattest, ist das nicht im Polka seine Sache, sondern er hat mich für jemand anders reden, wo du gar nicht verstehst. Und manchmal müssen wir ein Gespräch führen, und das ist auch wichtig im Beruf, wo vielleicht auch nur einige verstehen. Wir müssen uns behaupten, auch das ist nicht immer schön, wenn man eine sensible Art hat, sich behaupten zu müssen, mit Leuten als einer auf dem Baum des Lebens, habe ich es oft schwerer mit den Leuten auf dem Baum zwischen Gut und Böse, die beim Guten sind, nicht beim Bösen. Mit den bösen Leuten auf dem Baum des Guten und Bösen hat man es leichter, viel leichter. Denn die können noch zugeben. Aber die Elite, die meint, sie hat was und hat nichts, ist ganz schwer. So, morgen machen wir ein bisschen weiter. Ich merke, die Spannung lässt nach. Vielleicht noch eine kleine Sache. Ich habe vorhin die Frau in der Psychiatrie nicht so eng gesagt. Ich habe Jesus verloren, Gott verloren. Dann habe ich zu ihr gesagt, ach, wie schön. Ich sehe dadurch, bist du sehr betrübt. Wo wohnt denn Gott? Bei der Sicheren oder bei der Betrübten? Bei der Betrübten. Wo wohnt Gott? Bei denen, die Herzensleid haben oder Herzensstolz? Ach, Herzensleid. Ach, da ist Gott ja bei mir. Da habe ich ihn verloren, aber er mich doch gar nicht. Und die war auf einmal ganz glücklich. Dann haben wir noch gebeten. Ich habe noch nie eine Frau so beten hören, so auch von der Erwählung her und von Gott her, dass man Gott in allem die Ehre gibt. Ich habe so noch niemand so hören. Und ich hatte die Inge und ich, wir waren eingeladen in der Ukraine, dann nochmal 8 Tage danach zur Hochzeit. Da sind wir runtergeflogen und ich war sehr glücklich. Und wir haben dann in dieser Psychiatrie 2 Gottesdienste, dass sie auch mal dabei ist. Nur wollte ich die Abteilung von dieser Sveta, dass wir sie kennenlernen, das sagt der Chefarzt. Seit ihr da wart, ist er ganz schnell besser geworden. Wir konnten sie entlassen und es geht ihr gut. Das Wegschauen. Ich habe Gott verloren. Dass diese Reue zur Freude führt. Dass ich in dieser Armut auf Gott aufschauen darf. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und da ist plötzlich auch eine Demenz überwindbar. Psychische Krankheit. Vielleicht sogar eine Demenz. Ja, und da hatten wir uns sehr gefreut. Da waren wir noch im Obdachloseheim. Da geht es so besonders attraktiv zu. Da ist ja alles gefordert. Vom Geruch über alles. Und die Inge, die ist rein. Da geht man rein, wie wenn man da eine Bombe. Dann ist er doch rein. Und am Schluss hat es, gehen wir da eine Obdachlose. Vom Deutschen sind unten, vom Blauen Kreuz, immer eine Suppe und belegtes Brot. Und das sind wirklich Männer, die liegen im Bett, sind schon angefault. Also ganz schlimm. Und da waren auch unsere Enkeltöchter mit drin, die wollten dann dort bleiben und putzen, da ist alles voll Kakerlake. Also die sind richtig fett und dick, das ist richtig Wohlstandssituation, Laodicea-Situation für die Kakerlake dort. Und am Schluss hat dann die Ingehilfe super austeilen, in die Zimmer rein. Also ich war ganz arg voll Freude, dass er da mitgemacht hat. Ich möchte euch Gottes Gnade wünschen. Hab mich gefreut, dass so viel da war und hab gedacht, wer will mich noch hören über die Endzeit und noch so ein bisschen extravertierter Typ da und so ein bisschen Spinner. Wie manche meinen, aber wir spinnen realistisch. Die anderen träumen beim Spinnen. Wir wissen, wovon wir träumen und spinnen. Die anderen wissen es manchmal gar nicht. Möchte euch Gott segnen und nichts wird euch scheiden. Sowohl die, die in Nordkorea in der Lache sind, aber nichts wird uns scheiden, die wir hier in dem Lager des Wohlstandes sind und auch hier gefoltert werden, wenn wir es begreifen. Wir werden richtig gehen hier. Das muss man nur mal verstehen lernen, mal einsichtig sein. Ich gehe manchmal, wenn ich Zeit habe, 2 Stunden in den Supermarkt und beobachte nur die Menschen. Könnte ich nur heulen. Diese apathische, lustlose Gier, wie vor alle Dinge sind so Leute, ich bin jetzt 70 geworden, das war auch was ganz Schönes. Samstags war Hochzeit, montags war ich dann 70, montags sind wir dann in die Psychiatrie, in Obdachloseheim. Ich habe meinen 70. Geburtstag in der Ukraine, in Obdachloseheim und die Psychiatrie gefeiert. Ich hatte eine verlorene Schafe aus dem Haus Israel und es war ganz, ganz arg schön für mich. Und gerade weil auch dieses Wetter da so durch das Hinschau auf Jesus einfach heil wurde. Das wünsche ich uns alle. Das ist die Ware. Ich meine, Medikamente sind manchmal nötig, aber wir sollten vielleicht vor der Zeit das Medikament Liebe des Christus einnehmen. Mehr. Nur bräuchten wir die anderen paar Jahre danach gar nicht so. Daher sehe ich nur euch. Amen.